NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
1. Dezember 1825. Der Todestag des russischen Kaisers Alexander I.
Ein Schwächling, Lügner, Volksbetrüger, als tatenloser Geck bekannt. Durch Zufall nur berühmt als Sieger, beherrschte damals unser Land.
So spottet Russlands großer Dichter Alexander Puschkin über den Zaren Alexander I.
Man muss aber auch dazu sagen, dass Puschkin natürlich ein irrsinnig scharfzüngiger Zeitgenosse war. Ich glaube, nahezu jeder seiner Zeitgenossen, über den er sich irgendwann mal geäußert hat, hat auch zum Teil sein Fett wegbekommen.
Osteuropa-Historiker Professor Matthias Stadelmann von der Universität Erlangen-Nürnberg. Zar Alexander I. Als Befreier Europas von Napoleons unersättlichem Eroberungsdrang geht er in die Geschichte ein. Der Herrscher und Mensch dahinter findet oft weniger Beachtung.
Gerade bei so einem Zaren wie Alexander I., der ja auch mal als Sphinx bezeichnet wurde, ich weiß nicht, ob das auch von Puschkin stammt, also doch als eine sehr rätselhafte und gleichzeitig faszinierende Gestalt, wäre das besonders lohnend.
Alexander ist erst 15 Jahre alt. Da arrangiert der Hof seine Hochzeit mit der damals 14-jährigen Prinzessin Luise von Baden. Es wird eine zutiefst unglückliche Ehe. Zwei Töchter bekommt das Paar, doch beide sterben als Kleinkinder. Und als Alexander I. dann im Jahr 1801 zum Zaren von Russland gekrönt wird, ist er 24 Jahre alt.
Ja, es hätte nicht viel gefehlt, da wäre er schon mit 20 Jahren Zar geworden. Es gab durchaus Pläne, seiner noch regierenden Großmutter Katharina II. Zu versuchen, ihren Enkel Alexander unter Umgehung ihres Sohnes Paul auf den Thron zu bringen.
Die legendäre Katharina II., die Große. Sie hasst ihren Sohn Paul und liebt ihren Enkel Alexander, dessen ganze Kindheit und Jugend zum Spagat zwischen Vater und Großmutter wird. Buchstäblich hin und her gerissen ist er zwischen dem militärischen Drill am Hof seines Vaters in Gatschina und dem Laissez-faire des hauptstädtischen Lebens am Hof seiner Großmutter in St. Petersburg.
Das haben bereits Zeitgenossen bemerkt, dass der Mann eigentlich ja auf zwei Klaviaturen spielt, dass er zwei Gesichter gar hat, je nachdem, ob man ihn in Gatschina antrifft oder in St. Petersburg, weil man oft eine Art von Wankelmütigkeit, Zweigleisigkeit, ja gar Heuchlerei bei ihm festzustellen glaubte.
Katharina II. Kann die Erbfolge nicht mehr rechtzeitig vor ihrem Tod regeln. So wird zunächst doch Paul I. Zar, allerdings nur für 4 Jahre. 1801 wird Paul Opfer einer Verschwörung des Petersburger Hochadels und stirbt unter den Säbelhieben betrunkener Offiziere. Frankreichs damaliger Außenminister Talleyrand rümpft die Nase.
Es wird Zeit, dass die Russen sich eine andere Todesart für ihre Kaiser ausdenken.
Alexander I. war in diese Staatsstreichpläne sogar eingeweiht. Natürlich sagte er, dass er nicht wolle, dass seinem Vater etwas geschehe. Aber ob er da wirklich dran geglaubt hat, sei mal dahingestellt. Er kannte seinen Vater und er kannte die Entschlossenheit der Verschwörer. Es ist zumindest davon auszugehen, dass er den Tod seines Vaters und Vorgängers billigend in Kauf nahm.
Russland, das größte Land der Erde. In den 100 Jahren vor Alexander I. ist Russland von einem Randstaat weit, weit im Osten Europas zu einem Global Player im Konzert der europäischen Mächte geworden. Der Hochadel spricht Französisch, ist europäisch gebildet und gekleidet. Doch dieses Phänomen bezieht sich nur auf eine winzige Minderheit, gerade mal 1% der Bevölkerung. Die überwältigende Mehrheit des Volkes sind Bauern und Leibeigene, die von einer Europäisierung überhaupt nichts mitbekommen.
Das ist ungefähr das Panorama Russlands zur Zeit von Alexanders I. Regierungsantritt. Also eine sich europäisierende Großmacht in Europa mit einer europäischen Oberschicht und einer großen, wenig gebildeten, traditional lebenden Unterschicht.
Der junge Zar steht vor einem Gebirge von Schwierigkeiten. Er ist der Alleinherrscher, Autokrat, von Gottes Gnaden. Keine Institution schränkt seine Herrschergewalt ein. Er kann sich gleichzeitig für abstrakte, aufklärerische Ziele begeistern und auf traditioneller Legitimität seiner Herrschaft beharren. Er hat aber auch immer vor Augen, dass sein Vater ermordet wurde, weil dessen Ambitionen dem Hochadel nicht gefielen. Alexander experimentiert in Gedanken.
Eine Verfassung für Russland.
Er verwirklicht sie nicht.
Das Prinzip der Erbmonarchie ersetzen.
Und ändert nichts.
Die Leibeigenschaft ist verachtenswert.
Er schafft sie nicht ab.
Die Rechte der Bevölkerung müssen gewürdigt werden.
Ohne sie zu gewährleisten.
Alexander I. hätte für sich selber in seinem Handeln wahrscheinlich gar keinen Widerspruch erkannt.
Gibt Matthias Stadelmann zu bedenken.
Er ist Autokrat, er hat die Macht, er hat die Kompetenz, er hat das Recht auf alles. Und er hat selbstredend die Freiheit, Konzepte entwickeln zu lassen, was er will und wann er es will. Und genauso hat er die Freiheit, dann diese Konzepte in den Ofen zu schmeißen oder in der Schublade zu verstauen. Er ist ja zu nichts verpflichtet.
Das ist eben das Selbstverständnis der russischen Zaren bis zur Oktoberrevolution 1917 und der Machtergreifung Lenins. Die Unentschlossenheit, die Widersprüche im Handeln aus heutiger Sicht, gelten sie auch aus der damaligen Zeit um 1800 heraus?
Ich glaube, wenn man versuchen würde, sich in diesen Alexander ganz stark hineinzuversetzen, ich denke doch, dass er mit sich und seinen jeweiligen Entscheidungen sehr im Reinen gewesen wäre und fragen würde, was für ein Widerspruch.
Zur selben Zeit, als Alexander innenpolitische Experimente denkt und verwirft, zieht seit 1805 der französische Kaiser Napoleon wie eine Dampfwalze durch Europa und zwingt den russischen Zaren auf die außenpolitische Bühne. England, Preußen, Österreich, Polen. Ganz Europa fürchtet Napoleons unersättliche Eroberungswut. Mit Preußen schließt der Zar ein Bündnis, an das bis heute der Name des Berliner Alexanderplatzes erinnert. Mit Österreich im Bündnis erlebt Alexander die Niederlage in der Schlacht von Austerlitz. Und in der Nacht vom 24. Juni 1812 überquert Napoleon mit 700.000 Mann der berühmten Grande Armee den Fluss Memel. Der Marsch auf Moskau beginnt.
Der Himmel ist in Richtung Moskau ganz gerötet und eine ungeheure Brandsäule steigt auf. Es ist ein schrecklicher Gedanke, dass diese Stadt dasselbe Schicksal wie alle Orte von Smolensk bis hierhin haben könnte. Wie wären da alle unsere Wünsche vernichtet?
Schreibt ein aus Detmold stammender Bataillonskommandeur in Napoleons Diensten in einem Brief nach Hause. In keinem seiner Gegner hat sich Napoleon verhängnisvoller getäuscht als in Zar Alexander I.
Wenn man rein militärgeschichtlich argumentieren würde, kämen die Verdienste für den siegreichen Ausgang dieses Krieges den Feldherren zu.
Denn der Zar sitzt im fernen Petersburg. Es sind seine Feldherren, die den Krieg führen. Michail Kutusow und Barclay de Tolly.
Er hat diese Strategie des Zurückweichens initiiert, dass man also Napoleon tief in das Land gelockt hat, allen Schlachten ausgewichen ist, dafür verspottet wurde, weil man natürlich gesagt hat, ja, warum stellen die sich nicht der Schlacht, warum verteidigen die nicht ihr Land, weil sie nicht können, weil sie zu feig sind, was auch immer. Und das ist dann auch die Strategie, die ja Kutusow verfolgt hat, etwa indem er ja sogar die alte Hauptstadt Moskau aufgegeben hat.
Der große Napoleon steht im brennenden, menschenleeren Moskau und wartet darauf, dass Zar Alexander ihm ein Friedensangebot unterbreitet. Er wartet und wartet und wartet. Es wird Oktober. Der russische Winter naht.
Das war sicher eine bewusste Zermürbungsstrategie, die ja auch ungeheuer erfolgreich war, trotz all der Verluste natürlich an verbrannter Erde, die diese Strategie auch für das russische Land mit sich gebracht hat.
Getrieben von klirrender Kälte schleppt sich die für unbesiegbar gehaltene französische Armee durch die eisigen Weiten Russlands zurück nach Westen und geht schließlich in den Fluten der Beresina in Schnee und Eis zugrunde.
7 Jahre waren vergangen. Das aufgeregte Meer des europäischen Geschehens war in seine Ufer zurückgeflutet. Es schien still geworden zu sein. Allein die geheimnisvollen Kräfte, die die Bewegungen der Menschheit bedingen, wirkten weiter.
So schreibt später der große Leo Tolstoi in seinem weltberühmten Roman Krieg und Frieden, der in glühenden Bildern vom Krieg mit Napoleon erzählt. Nach dem Desaster an der Beresina flieht Napoleon nach Elba. Und Alexander I. setzt sich an die Spitze seiner Armee und reitet nach Paris.
Und das ist natürlich der vollständige Triumph des russischen Kaisers. Russland und sein Kaiser sind diejenigen, das ist die Botschaft, die es geschafft haben, Napoleon niederzuringen, der zuvor ganz Europa unterworfen hatte.
Vom Rand Europas ist Russland in den Mittelpunkt europäischer Politik gerückt. Und Alexander I. gedenkt, bei der Neuordnung Europas auf dem nun folgenden Wiener Kongress ein gewaltiges Wort mitzureden.
Der Kongress tagt nicht, er tanzt.
Heißt es bald im Volksmund. Denn Wien schwingt im Walzertakt. Rauschende Bälle, glanzvolle Soireen. Nie zuvor sind so viele gekrönte Häupter und hochrangige Diplomaten an einem Ort versammelt.
Zugleich sollte ganz Europa staunen, dass Österreich nach all so vielen Kriegen immer noch in der Lage ist, das Geld förmlich zum Fenster rauszuschmeißen und die Welt zu beeindrucken mit Luxus, mit Eleganz, mit guter Küche.
So der Historiker Eberhard Straub. Der europäische Hochadel demonstriert, dass die Revolution, die vor 22 Jahren den französischen König den Kopf gekostet und Europa erschüttert hatte, bezwungen ist. Alexander I. fühlt sich als Star.
In seiner Anschauung sind eigentlich all die anderen Kollegen aus Preußen, Österreich und Großbritannien mehr Statisten und Komparsen auf diesem Kongress. Aber die nehmen diese Rollen natürlich nicht an.
Das hat sich Alexander wahrlich leichter vorgestellt, meint Matthias Stadelmann.
Seine Erwartung war natürlich, dass man ihm, dem Befreier Europas, bei seinen Wünschen entgegenkommt. Und seine Wünsche, das war eigentlich ein großer Wunsch, nämlich er wollte Gesamtpolen, das gesamte polnische Territorium unter seiner Herrschaft haben.
Das aber konnten die übrigen Teilnehmerstaaten des Kongresses nicht zulassen. Alexander wird nur ein Teil Polens zugesprochen, den man später Kongresspolen nennt. Der Hintergrund scheint klar.
Briten, Österreicher, Preußen wollten nicht einen französischen Hegemon in Europa durch einen russischen Hegemon ersetzen. Und deswegen hat man versucht, ihn nicht ganz so weit in die Mitte Europas zu lassen.
Es ist eine Sternstunde der diplomatischen Kunst des österreichischen Außenministers Fürst von Metternich, dem es nicht nur gelingt, den enttäuschten russischen Zaren zu besänftigen. Bald hieß es sogar:
Russische Außenpolitik wird nicht mehr an der Neva, sondern an der Donau gemacht.
10 Jahre nach dem Wiener Kongress begleitet Alexander I. seine kränkelnde Frau auf einer Erholungsreise ins südrussische Taganrog. Dort infiziert er sich selbst mit dem Krimfieber und stirbt völlig überraschend mit 48 Jahren am 1. Dezember 1825. Der scharfzüngige Puschkin verfasst einen umfassenden Nachruf.
Er war das ganze Leben unterwegs, hat sich dann erkältet und ist in Taganrog gestorben.
Im Russischen klingt das natürlich einfach toll, weil sich alles reimt, aber so als Epigraph für einen Kaiser ist es schon arg lakonisch.
Meint der Osteuropa-Historiker Matthias Stadelmann, räumt aber ein:
Alexander I. gleitet einem durch die Finger. Er hat sein Land sicherlich als eine gestärkte Großmacht hinterlassen, aber er hat im Inneren doch durch seinen plötzlichen Tod oder mit seinem plötzlichen Tod auch immens viele offene Fragen hinterlassen.
Im Zeitzeichen erinnerte Marfa Heimbach an Alexander I., der am 1. Dezember 1825 gestorben ist. Redaktion Christoph Tiegel.
NDR Info.